Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nicht wenige derer, mit denen ich hier im Podcast sprechen darf, sagen mir, dass sie in den nächsten Jahren eine der ganz großen, wichtigen Personen in der Hundeszene in Deutschland werden wird, wenn sie es nicht bereits schon jetzt ist. Ich freue mich daher sehr, Sie hier heute schon ein zweites Mal begrüßen zu dürfen. Für mich alles andere als selbstverständlich, dass du uns erneut deine Zeit und deine Gedanken schenkst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Maren Grote. Hi Maren.
Hallo.
Herzlich willkommen ein zweites Mal hier bei uns.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass das geklappt hat.
Ich freue mich und ich bin froh, dass es geklappt hat, denn wir haben einen riesengroßen Punkt letztes Mal gar nicht besprochen. Deswegen starten wir heute mit diesem Punkt. Sag du uns, welcher Punkt das ist.
Welcher Punkt ist das? Das sind ganz viele Punkte, aber der Oberpunkt, ich nenne den Oberpunkt mal ganz frech Schnipsel-App. Das wäre davon ausgehend, ich habe eine App, in der man meinen Hund oder meine Hunde begleiten kann im Leben mit mir, weil ich so oft gefragt wurde, wie machst du das eigentlich mit deinen Hunden? Wie ziehst du deine Welpen groß? Was dürfen deine Hunde? Wie erziehst du deine Hunde? Was ist dir wichtig? Und ich glaube, es ist ganz cool, da mal so ein bisschen Mäuschen zu spielen und so ein bisschen zu schauen im Alltag. Und daraus ergeben sich ja ganz viele Punkte, sowas wie Welpenerziehung, eigene Hunde, wie gehen wir Hundetrainer und Hundetrainerinnen eigentlich mit unseren Pfiffis um, ne? Das, wie gehen wir vielleicht auch mit Problemen um oder was für Ansprüche haben wir an unsere Hunde? Das glaube ich, dass das viele Menschen total spannend finden.
Das heißt, du zeigst auch alles ungeschönt.
Ja, ich filme direkt mit. Also es ist vom quasi ersten Besuch, es geht ja hauptsächlich um Schnipsel, aber natürlich geht es nebenbei auch noch um ganz viele andere Sachen. Vom ersten Besuch, als die irgendwie 6 Wochen alt war, an gefilmt und fotografiert und das zusammengetragen. Und das ist alles direkt aus der Hüfte gefilmt, also immer mit dem Handy vor Ort. Und wenn irgendwo was ist, dann fummel ich wie so eine Blöde mein Handy raus. Und es gibt viele sehr lustige Videos, wo ich wirklich halb in die Pfütze stolper, weil der Hund irgendwie eine tote Maus gefunden hat oder so. Und ich denke, genau, das ist der Moment, den alle sehen müssen. Was machst du, wenn der die tote Maus gefunden hat und nicht erzählt, sondern gezeigt? Und dann stehe ich da einhändig mit Handy am Film und versuche mit der toten Maus und dem Hund gleichzeitig zu dealen.
Crazy. Das klingt jetzt schon interessant, weil genau das, was du sagst, glaube ich auch, das ist ja das, was alle irgendwie sehen wollen, was, ich sag mal, wir Trainer dann im Alltag machen, denn das, was wir sagen und das, was wir mit den eigenen Hunden machen, kann ja unter Umständen was ganz anderes sein. Aber wenn du es ja zeigst aus deinem Alltag, dann kann ich mich ja als Kunde letzten Endes darauf verlassen, dass du mir im Prinzip dann auch das erklärst, was du selber mit deinen Hunden machst.
Ja, das glaube ich auch. Und es ist so, ja, es ist dadurch sehr echt, ne? Also man muss, es ist halt nicht so im Studio aufgenommen oder sowas. Wenn man das jetzt mag, dann wird man das vielleicht nervig finden. Aber es sind auch so, mir begegnen ja die gleichen Sachen wie allen anderen Leuten auch, ne? Es kommt ein unangeleinter Hund in uns rein. Und jetzt lebt mein Ovčarka nicht mehr, aber die größte Zeit von Schnipsels Leben hat sie ja zusammen mit Nanu verbracht. Das war ein Herdenschutzhundrüde. Und solche Sachen wie, da kommt so ein lustiger, unkastrierter Golden Retriever-Jungspund in uns reingehoppelt. Das waren halt wilde Momente, ne? Und das sowas zum Beispiel habe ich dann wirklich auch versucht mitzufilmen. Und ich erzähle dann auch ganz viel, auch so grundsätzliche Sachen. Manchmal gehe ich auch einfach nur spazieren und sage, hier, das geht mir durch den Kopf. Oder ich erzähle, hey, das habe ich gerade erlebt. Das ist so ein Ding, glaube ich, was für euch wichtig sein könnte. Genau, ich wollte so zeigen, was ist denn wichtig? Weil ich glaube, viele glauben, es hat so viel mit Training zu tun. Mhm. Weißt du, dass man so auf den Hundeplatz geht und dann üben wir was? Und das ist es ja gar nicht. Und alles, was man so an Training macht, ob das klappt oder nicht, liegt ja immer daran, was machst du im Alltag? Und wenn es da nicht läuft, das ist ja die Vorarbeit eigentlich für jedes, keine Ahnung, wenn natürlich zeigt, jeder Hund zeigt irgendwann mal irgendein Verhalten, was nervt, immer. Das ist normal, das gehört dazu, immer. Und die Frage ist ja nur, wie leicht oder schwer hast du es, dem beizubringen, dass er das jetzt bitte lassen soll? Und du kannst ja so ein bisschen mit der Rassewahl vielleicht aussuchen, welches Problem du bekommst. Aber wir haben ja die gleichen Momente und die gleichen Probleme und auch unsere Hunde fangen an als Welpe und können alles noch nicht. Und natürlich machen die all die Sachen, die normale Welpen auch machen. Die kommen ja nicht zu uns und sagen, oh, eine Hundetrainerin. Dann bin ich jetzt mal ganz anders. Sondern die kauen unsere Klamotten kaputt und die kacken uns in die Wohnung und die, sowas, gehen jagen. Und das sind, glaube ich, das war so meine Intention und das ist auch, was ich zurückgemeldet kriege. Es ist halt einfach vielleicht ganz gut, wirklich mal zu sehen, nee, wir gehen nicht jeden Tag eine Stunde trainieren und dann haben wir so unsere Leckerli-Beutel und unsere Hilfsmittel und dann sind wir so auf dem Platz. Nein, nein, wir machen im echten Leben ganz viel und dadurch sparen wir uns ganz viel auf dem Platz stehen, weil es vorher schon geklärt ist, ne?
Das ist ja spannend. Das heißt, für dich kommt daraus dann die Schlussfolgerung, ich muss eigentlich nur auf den Platz, wenn Dinge noch nicht geklärt sind.
Ja, also für mich wäre es das. Also ich glaube, dass ganz viele Leute denken, sie haben einfach Glück gehabt mit ihrem Hund. Und in Wirklichkeit haben sie aus Versehen so viel richtig gemacht im Alltag. Oder sie denken, sie haben einfach Pech gehabt. Und in Wirklichkeit liegt das Problem aber auch da im Alltag. Und gehen dann irgendwie vielleicht mit einer Vorstellung los, keine Ahnung, Hund pöbelt andere Hunde an. Und das ist ja nur das Ende der Fahnenstange eigentlich. Das ist ja nur so ein Symptom vielleicht von einem Gesamtding. Und das kennst du ja auch. Und dann redet man mit denen und guckt denen irgendwie zu und merkt, na ja, der läuft aber auch an der Leine lang, wo er will und zieht die hinterher. Der bellt die an, damit die mal das Fressen schneller auf den Tisch bringen und kratzt denen irgendwie die Beine kaputt, wenn die nach Hause kommen. Und das ganze Leben läuft eigentlich so, aber denen fällt's nur an der Ecke auf. Und ich würde tatsächlich sagen, die allermeisten problematischen Verhaltensweisen, wo ich wirklich mit rangehe und sage, ich trainiere jetzt wirklich was, das sind nur so die Peaks, also die obersten Spitzen von Sachen, wo eigentlich die Beziehungsklärung vorher dafür sorgt, dass das meiste vielleicht gar nicht erst auftritt oder nur ganz kurz auftritt oder wenn ich dann mal trainieren muss, was ich natürlich auch mache und ich gehe auch zu Kollegen und Kolleginnen und lass mich coachen. Also das, auch davor sind wir ja da nicht gefeit oder wir haben das Glück, das auch machen zu dürfen, aus dem eigenen Saft mal kurz raus. Aber es geht dann halt einfach viel schneller, wenn vorher die Beziehung geklärt ist.
Du sagst, das sind die Momente, in denen es ihnen auffällt. Glaubst du, es sind die Momente, in denen es ihnen auffällt? Oder glaubst du, es sind die Momente, die sie einfach nicht mehr gehandelt kriegen? Und die anderen Momente, die fallen ihnen auch auf, aber die kriegen sie halt irgendwie noch gehandelt.
Ja, das ist ein guter Gedanke. Ich glaube, dass das schon stimmt. Die kriegen sie gehandelt. Vielleicht auch, die sieht keiner. Die sind nicht so unangenehm. Also wenn mein Hund zu Hause mit mir blöd ist, ne, also sich mir gegenüber einfach respektlos verhält, das kriegt keiner von außen mit. Das ist bestimmt auch noch so ein Punkt, dass viele Probleme, die als Probleme empfunden werden, die sind, die andere Leute mitkriegen könnten. Also ich kenne zum Beispiel mehr Leute, die sich Hilfe suchen, weil der Hund sich draußen daneben benimmt. Aber wenn der Hund zum Beispiel massive Angst hat, aber nur zu Hause und am Sofa wohnt und das ja ein Monsterproblem ist, da wird aber weniger Hilfe gesucht, weil das sieht ja keiner. Und ich glaube, dass so Scham so ein ganz großer Punkt ist, das, was du sagst mit, da ich kann irgendwie ablenken in einigen Fällen und wenn es dem Hund aber wirklich wichtig ist und die meisten Sachen, die wichtig sind, sind halt draußen. Da kann ich nicht mehr ablenken. Und ich fürchte, es liegt manchmal auch daran, dass einige Sachen die gleiche Medaille sind und die eine Seite der Medaille finden die Leute süß. Mhm. Die andere Seite finden sie richtig nervig. Mhm. Und so zum Beispiel bei so aufgedrehtem Verhalten, wo der Hund sich so völlig freischaltet. Das wird auf der einen Seite finden das viele Leute total cool, ja, wenn der wie so ein Gestörter den Ball hinterher ballert und nicht nach rechts und links guckt und nicht mehr aufhören kann, dann lachen die sich kaputt. Guck mal, der wäre so blöd, der wird rennen, bis er tot ist. Und ich denke so, ja, das ist schlimm. Das ist furchtbar. Und andererseits beschweren sie sich dann, wenn er zum Beispiel einen anderen Hund sieht und sich dann auch völlig freischaltet. Da ist es dann nicht mehr niedlich, weil sie da vielleicht das Gefühl haben, von da geht's nicht mehr um sie. Ne? Wenn sie, solange sie den Ball in der Hand haben, ist es so, ja, aber rastet ja meinetwegen aus, das ist süß. Aber ausrasten wegen was anderem ist plötzlich nicht mehr süß.
Krasse Herleitung, finde ich gut. Das heißt, es hat dann doch wieder mehr mit uns zu tun oder mit dem, was wir in dem Problem sehen, als mit dem Problem an sich.
Ja, also ich glaube zumindest, dass viele Probleme relativ einfach zu lösen wären, wenn es von der Betrachtungsweise ein bisschen anders ist. Und auch da wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, du machst ja mehr mit Hunde Sport, das mache ich ja gar nicht, dass so dieses eine Ausgewogenheit gefunden wird zwischen, ja, man kann auch mal ausrasten, aber mal. Und wenn sich das alles irgendwie die Waage hält und der andere Punkt aber genauso eine große Wichtigkeit hat, man muss halt auch mal ruhig sein. Und zwar nicht, wenn man gerade ins Koma fällt, weil man gerade den ganzen Tag ausgerastet ist. Das ist ja kein Ausgleich, sondern zum Beispiel jetzt beim Agility würde ich jetzt sagen, wenn ich es machen würde, ich will, dass mein Hund da richtig schön durchbreddert durch den Parcours mit richtig Lust. Aber der soll auch in der gleichen Situation zum Beispiel auch mal am Rand liegen können und so und da chillen und nicht nur chillen, wenn er in Ohnmacht fällt, weil er nicht mehr kann.
Hm. Nice, gefällt mir. Ich habe ein Video gesehen, auf dem oder in dem sitzt ein Hund auf einer Bank und vor ihm steht ein Teller mit Essen auf dem Tisch. Und dieses Video finden wir auch in der App, vermute ich. Und es geht darum zu zeigen, wie wir Hunden beibringen, dass sie nicht das Essen nehmen, was uns gehört, was wir auf dem Tisch gerade hingestellt haben oder stehen gelassen haben.
Ja, oh, es ist eins meiner Lieblingsvideos, muss ich gestehen. Und es kommt natürlich aus der App. Also das ist ein Schnipsel, da ist sie 12 Wochen alt. Und ich habe sehr viele, also in der App sind sehr viele Videos in dieser Phase zwischen 12 und 16 Wochen ungefähr, wo Schnipsel viel mit Frust zu kämpfen hat. Also sie hat tatsächlich, ich habe schon mehrere Welpen gehabt und ich finde es immer wieder spannend, wie unterschiedlich die sind. Und Schnipsel hatte echt ein Problem mit der Frustbewältigung. Also die ist halt einfach doll wütend geworden und sie war ganz schnell frustriert. Also sie hatte immer eine genaue Vorstellung, was sie jetzt machen möchte. Meistens waren diese Vorstellungen nicht meine. Sie hatten viel damit zu tun, Dinge kaputt zu machen. Und ja, weil die so ganz, das haben meine vorherigen Hunde nicht gehabt, die ist wirklich jeden Tag wie eine, also die ist wirklich losgegangen, um Sachen zu zerstören und mit einem Willen zu zerstören. Ich musste die in den ersten Wochen tatsächlich, wenn ich duschen gegangen bin, in die Box tun. Weil hätte ich sie diese 5 Minuten allein im Raum gelassen, hätte sie diesen Raum wirklich vom Feinsten auseinandergenommen, inklusive aller Schrauben. Ja. Und das war einfach so, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen rassebedingt. Also das ist ja ein bayerischer Gebirgsschweißhund. Das heißt, sie sind ja für dieses Schnuppern und Aufsuchen von Dingen gezüchtet. Und da merkt man halt dieses Übertalent, ne? Das ist halt ein bisschen Richtung Blödsinn schon. Mhm. Und so wie vielleicht ein Labrador irgendwie alles ins Maul nimmt als Welpe und jeder nach seiner Art. Und da, das heißt, wir haben viel darüber diskutieren müssen, was man kaputt machen und kauen darf und was nicht. Und fressen war dann, also das hat sie dann immer sehr wütend gemacht, wenn sie das nicht durfte. Dann es ist jetzt auch gerade akut, es ist auch in der App ein Video, wo sie einen ganz putzigen Wutanfall kriegt. und dann versucht, nicht mich zu beißen, sondern statt meine Hand ins Sofa neben mir zu beißen, aber mit so wütenden Geräuschen, und dann beißt sie da so richtig, darf sie dann auch nicht, ist natürlich noch schlimmer. Aber und mit dem Teller, genau, da habe ich, ich erkläre immer dazu, was ich mache. Entweder spreche ich beim Film oder ich schreibe einen Text oder beides. Und da habe ich tatsächlich einmal erklärt, so dass den Unterschied zwischen einem Kommando Nein und du darfst sowas nie. Und mein Sofa steht direkt am Tisch und ich esse auf diesem Tisch. Das heißt, da steht häufig Essen. Und ich möchte den Raum verlassen können, ohne dass meine Hunde da rangehen. Und da meine Hunde auf dem Sofa sitzen und auch schlafen und auch immer rauf dürfen, ist es wirklich in ziemlicher Nasenhöhe. Und da erkläre ich dann, dass ich das ohne ein Wort mache. Also ich belege das nicht mit einem Kommando, sondern ich bringe von Anfang an bei. Und zwar wirklich bei ihr 3-4 Tage, nachdem sie eingezogen ist. Wenn hier was zu essen steht, dann ist es sowas von verboten. Alles, was auf diesem Tisch steht, ist absolut Klippo. Und das habe ich, dann habe ich so einen schönen Teller mit Hackfleisch. Hätte sie schon skeptisch werden können im Vegetarierhaushalt, aber gut. Habe ich dann hingestellt und dann ist sie natürlich wie, ja klar, warum dann auch nicht? Sie ist dann natürlich mit ihrer kleinen Nase da rangegangen und dachte sich, super, vielen Dank dafür. Und dann habe ich sie so angestippt, ne? Also habe sie so ins Fell oder in den Muskelmantel einmal gekniffen, ohne was zu sagen. Und da hat sie sich dann erschrocken, weil sie war ja mit der Nase und dem Geist quasi schon in diesem Hackfleischberg versunken und hat sich dementsprechend erschrocken und ist dann zurück. Und dann hat sie aber, das habe ich einmal gemacht, hat sie mich angeguckt und hat dann auch an meiner Körpersprache gesehen, ja, das war kein Zufall. Ich bin nicht ganz dumm gestolpert. Ich sehe so aus wie jemand, der das nicht möchte. Und dann habe ich gefilmt, wie sie damit umgeht. Und das ist einfach zuckersüß, weil sie sitzt da und reißt sich zusammen, weil sie hat mitgekriegt, sie darf da jetzt nicht ran. Aber man sieht es halt in ihr kämpfen und robbt sich da dann übers ganze Sofa. Und es wirklich, der Hirnschmalz rinnt ihr aus den Ohren. Und das ist ein ganz tolles Video, weil es zeigt erstens, was Welpen können.
Ja.
Na, weil es wird, finde ich, viel zu viel gesagt. Ja, und schrittweise und dann immer eine Sekunde und noch eine Sekunde und noch eine. Und ich denke, ja, aber wann ist man dann fertig, wenn der Hund 8 ist? Und so eine Info wie an dieses Fressen darfst du nicht ran, kann ein 12 Wochen alter Welpe sofort begreifen.
Yes.
Ich habe das noch, ich glaube, 2-mal wiederholt in den nächsten Wochen, also nicht direkt dann, ne, erstmal dann habe ich das da eine halbe Stunde stehen lassen, das 2-mal wiederholt, seitdem steht Essen auf diesem Tisch. Und ich kann normal den Raum verlassen und da wird nichts aufgefuttert. Das ist, glaube ich, also das ist so ein Punkt, der mir wichtig ist. Entschuldigung, du willst gerade was.
Nein, alles. Erstmal möchte ich sagen, dass ich das großartig finde, dass du das teilst. Denn ich hänge die ganze Zeit gerade daran, dass ich denke, wow, ist das mutig. Ich höre jetzt schon 100 Stimmen, die sagen, wie kann man denn so provokant Hackfleisch dahinstellen und den Hund dann dafür bestrafen, dass er da rangeht. Und dann auch noch körperlich, um Gottes Willen. Und ich sag's jetzt so ein bisschen lustig, aber wir beide wissen, dass das tiefgründige Diskussion mit großer Verärgerung auf beiden Seiten in der Szene gibt. Wenn jemand so klar eine Position als Trainer bezieht und es dann sogar noch zeigt, manchmal ist das Zeigen gut, weil es zeigt, dass das, was sein Gegenüber sich in seinem Kopf ausmalt, wenn man etwas nur beschreibt, vielleicht gar nicht so groß ist, wie man denkt. Und trotzdem zeigst du etwas, von dem wir beide wissen, dass 50% das nicht gut finden.
Ja.
Und warum der Mut?
Oh, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach... Irgendwas ist bei mir viel falsch gelaufen.
Nein, also warte. Ich finde es so großartig, weil ich glaube, wenn wir das einfach machen würden, durch die breite Bank weg, dass wir uns gegenseitig so viel besser verstehen würden, weil jetzt sagst du in diesem Podcast, ich habe da reingekniffen Und jetzt malt sich jeder von uns ein Bild aus, wie das aussehen kann. In meinem Kopf waren das jetzt so zwei Finger, die so ganz leicht da einmal reingetatscht haben. Und alles ist gut. Bei jemand anderem im Kopf hast du mit der kompletten Hand nach dem Welpen gegriffen, den über das halbe Sofa gefeuert. Der hat sich noch dreimal im Kreis gedreht. Und unsere beiden Köpfe haben recht.
Ja.
Und deswegen ist es ja so gut, dass man dann das zeigt und sagt, wenn ich sage reinkneifen, meine ich damit Folgendes.
Ja.
Und das nimmt ja sofort diese Illusion aus den Köpfen heraus. Finde ich richtig ja, gut.
Es nimmt sie, also sollte man denken, dabei das Kneifen, da habe ich tatsächlich leider nicht mit drauf gehabt. Ich zeige nur, wie ich nochmal ansetze, um es nochmal zu tun. Da könnte man sich das ausmalen. Es ist ja tatsächlich so, also ich habe irgendwann wirklich den Entschluss gefasst zu sagen, ich höre jetzt auf, ich mache den Scheiß nicht mehr mit. Wenn ich bin super nett mit meinen Hunden, ne? Und wir machen den ganzen Tag nur tolle Sachen. Und hier ist eigentlich zu 99% Liebe in der Luft. Und das Einzige, was passiert ist, da wo Regeln sind, sind die klar. Und so funktioniert einfach Erziehung und Beziehung und alles mit einem wohlwollenden Gedanken von, selbst wenn ich bestrafe, mache ich das, damit wir beide besser zusammenleben können. Nicht, weil ich wütend bin, nicht, weil ich mich rächen will, nicht, weil ich dir mal zeigen will, wie das ist, du. Bah, so, ne? Sondern weil ich ein Konzept habe zu sagen, ich möchte, dass du noch mehr Freiheiten haben kannst. Ich möchte, dass ich und du beide Freiheiten genießen. Ich möchte auf Klo gehen, wenn mein Essen auf dem Tisch steht. Aber ich möchte zum Beispiel, dass meine Hunde immer frei laufen können. Ich will, dass die ohne Leine laufen. Auch mein Gebirgsschweißhund soll ohne Leine laufen. Auch mein Ovčáka. Und das müssen wir sagen. Weil wenn wir uns nicht trauen, das zu sagen, und dann diese, ich sag mal, eine ideologische Richtung, die aber eine Ideologie ist und nicht sozusagen das, so macht man das, sondern das ist ein, wir wollen das so machen. Kann man ja machen, aber wer am lautesten schreit, wird gehört. Und wenn wir alle denken, oh nee, nachher sagt einer was, Shitstorm, ne? Mhm. Dann werden wir immer leiser, die anderen werden immer lauter und nach außen hin kommt das Bild von, man macht das nicht, es ist falsch. Oder dieses Bild von, so wird's ja verbreitet, ne? Ja, dann musst du den, wahrscheinlich hast du den Welpen da 2 Meter gegen die Wand geklatscht und danach ist die Beziehung im Eimer für immer und ewig. Hund ab zum Psychiater und das war's, ne? Und das versuche ich damit so. Ich krieg Mecker dafür, ne? So ist nicht. Also da wird ganz schön geflucht, aber nicht in der App, weil da müssen die Leute ja für das Abo irgendwann Geld zahlen.
Das ist es dann doch nicht wert.
Das, also 6,99 Euro im Monat ist Meckern anscheinend nicht wert. Aber es ist auch, glaube ich, wie du sagst, wenn man dann sieht, wie sieht es aus? Also ich zeige da durchaus im späteren Verlauf auch, aber ich mache das absichtlich im späteren Verlauf. Ich baue auch das Wissen der Leute auf. Was mache ich, warum mache ich? Und jetzt schaut mal und dann schaut danach. Schaut, wie sie eine halbe Stunde später mit mir ist. Seht unsere Beziehung an. So, und dann sieht man das, ne? Und dann sieht man im Verlauf, okay, wenn die ein Problem hat, kommt die zu mir. Das macht kein Hund, der mir nicht vertraut. Ihre erste Wahl ist, von allen meinen Hunden, ich habe irgendwas, ich gehe zu der, die weiß, was zu tun ist. Oder ich kuschel mich an die an und schlafe entspannt. Und das sind halt diese Sachen, das siehst du halt auch. Und dann siehst du, ah, guck mal, da ist nicht die Beziehung kaputt oder so. Und dann verstehst du vielleicht auch erst, ah, deswegen konnte das so passieren. Und dann gibt's ein paar Leute, die gucken oder hören nur, ah, da hat sie den Welpen angezwickt oder hat eine Leine nach dem Hund geworfen. Das, solche Sachen kommen auch später in der App. Und das erkläre ich auch ganz genau und das zeige ich auch und ich sage auch genau, wann mache ich das, warum und für wen passt es auch. Das muss man nicht mit jedem Hund so machen. Ne? Das ist die Methode, um Welpen vom Tischfressen abzugewöhnen. Aber für diesen Hund, da war das in dieser Intensität genau richtig. Und viel wichtiger ist, was passiert außenrum, ne? Es ist ja nicht ein einmaliges Erlebnis, was so dasteht, sondern es ist ein Beziehungskonstrukt. Und da muss alles andere stabil sein. Und wenn das dann passt, und das ist, ja, ich möchte das wirklich auch explizit zeigen, dass Strafe eben nicht heißt, ich räche mich an meinem Hund. Dass Strafe nicht heißt, der Hund fliegt durch die Gegend. Und dass das auch nicht heißt, unsere Beziehung ist danach blöd. Wir haben uns da sofort danach beide wieder lieb. Es ist ein kurzer Streit.
Das wird heute sehr lange werden hier, weil da so viel drin ist. Zum einen würde ich gerne mit dir in das Feld von Online-Training einsteigen, denn das ist es ja letzten Endes und da habe ich ganz viel Fragen zu. Mhm. Zum anderen sind wir jetzt aber schon wieder so inhaltlich im Hundetraining und weil du einfach so besonders bist, was das angeht, müssen wir leider auch da rein. Und das Dritte, du hast mir gerade auch eine Frage gestellt, die habe ich noch gar nicht beantwortet. Die schieben wir mal irgendwo hinten ran. Wenn wir noch Zeit haben, machen wir das. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du probierst sehr genau zu erklären, warum du Dinge tust und du probierst Wissen aufzubauen. Jetzt müssen wir aber, und versteh mich nicht falsch, ich möchte das nicht zu kritisch beurteilen, aber ein bisschen kritisch möchte ich schon mit dir hinschauen, weil ich weiß, dass es mit dir geht. Jetzt ist da jemand, der ist in deiner App und der skippt an die Stelle, wo eine Leine geschmissen wird und denkt sich beim nächsten Gassi gehen, ey Wahnsinn, habe ich in der App gesehen, mache ich auch mal und hat aber noch nicht diese ganzen Sachen davor gesehen. Wie gehen wir damit um, dass wenn wir online, vollkommen losgelöst von deiner App, der breiten Masse zur Verfügung stellen, nein, die Frage davor geschaltet, ist es überhaupt in unserer Verantwortung, darauf zu achten, was mit den Dingen, die wir ins Netz stellen, gemacht wird? Oder müssen wir diese Verantwortung an jeden Einzelnen abgeben?
Beides. Also ich finde es ja tatsächlich mit Online-Training noch ein bisschen schwieriger. Also bei der App ist es so, du kannst nicht skippen. So habe ich das einfach ausgegeben. Weil ich habe genau darüber nachgedacht. Ich will genau das nicht. Ich möchte nicht, dass jemand sagt, mein Hund jagt auch, ich skippe mal zu den Themen, wo Jagdverhalten steht.
Ja, so einer wäre ich.
Und das kannst du einfach nicht machen in der App. Du wirst gezwungen, direkt am Anfang anzufangen und dir alles einzeln anzugucken. Du kannst nur ein Video nach dem anderen gucken und du fängst immer an. Und ich sage auch, wenn ich irgendwas mache, wo Schnipsel ein Jahr alt ist, da jagt sie und ich mache was. Und dann sage ich so, Leute, und jetzt bitte, vor einem halben Jahr habt ihr dieses Video gesehen. Das baut darauf auf. Dass ich das hier machen kann, liegt nicht daran, dass ich eine geile Methode habe, die ich jetzt anwende, sondern es liegt daran, dass ich vor einem halben Jahr schon angefangen habe, diese Dinge zu tun. Das, was keiner sieht, was langweilig ist, ne? Das ist ja das Spannende. Das Spannende ist das, was langweilig ist, die Vorarbeit. Und dass ich pingelig auf den Rückruf geachtet habe. Deswegen kann ich jetzt sagen, du musst jetzt kommen, auch wenn da ein Knickel läuft. Und damit, weil das war ein Riesenthema, genau das. Und es fragen ganz viele Leute, ich muss die ja alle nacheinander sehen, das ist ja doof, ich will mir nur die Sachen ansehen, die für mich interessant sind. Und da sage ich ganz klar und auch ein bisschen fies, ich weiß besser, was für dich interessant ist, weil du glaubst noch, dass du die Punkte anwählst, wo dein Problem auftritt. Aber das Interessante ist, wie geht der Hund vorher an der Leine, bevor wir zum Jagdverhalten kommen? Also da können die bei mir nicht schummeln, das ist ganz gut. Und das sorgt dann auch dafür tatsächlich, da habe ich wirklich auch die Erfahrung gemacht, die können darunter auch kommentieren oder Fragen stellen unter den Videos. Und das finde ich super schön, dass ich da ganz oft auch Feedback kriege, so, das hat doch jetzt zu tun mit dem da damals, oder? Da ist der Groschen gefallen. So, ich finde, für zur zweiten Frage, beides ein bisschen. Ich kann nicht die Verantwortung dafür übernehmen, wenn jemand was ganz, ganz Schräges mit dem macht, was ich sage. Was ich schon alles angeblich gesagt habe. Also könnte ich ein lustiges Buch drüber schreiben, was Leute mir erzählt haben, was ich angeblich gesagt oder angeleitet hätte. Ja. Es hört halt irgendwie auch immer jeder, was er hören will. Jeder guckt aus seiner Brille und hört und will die Sachen vielleicht auch so verstehen. Und wenn ich was sage, dann kommen manchmal auch Nachfragen, wo ich denke, wow, ich dachte, ich hätte wirklich sehr deutlich gesagt, was ich meine. Ich kann mir nicht erklären, wie es zu dieser Nachfrage kommt. Aber das zeigt mir, egal wie gut ich es erkläre, es hat immer alles dieses Risiko, dass jemand das anders versteht und anders macht. Oder hört, dass ich sage, Leute, und ich sage das ungefähr 1000 Mal in der App und auch immer im Leben, es ist nicht die Methode. Hört auf zu glauben, dass es eine Methode gibt, um dieses oder jenes zu erreichen. Es kommt darauf an, wer diese Methode anwendet, in welcher Beziehung. Kommt ein Lauch daher und sagt, lass das, lach ich mich kaputt. Egal wie gut der lass das sagt, wenn das ein Lauch ist, nutzt es nichts. Und es nutzt auch nichts, wenn ein Lauch mich lobt. Das ist nichts wert. Wenn der eh immer bei allem sagt, toll, du hast ein- und ausgeatmet, toll, du hast Pipi gemacht, dann ist das Lob auch nichts wert. Und das sind die Sachen, ne? Timing, Konsequenz, was passiert danach, höre ich auf, immer vorweg zu drohen und zu reden, dieses ganze Nein. Das sind die Sachen, die machen, dass das funktioniert und nicht das, was ich mache in dem Moment. Und das ist so, das sage ich in Dauerschleife eigentlich überall, wo ich auftrete. Und trotzdem, ich verstehe auch den Gedanken, sind ganz viele Menschen auf der Suche nach, ich brauche eine Methode. Und wenn ich die habe, dann mache ich die, immer wenn der Hund macht, was er, dann mache ich diese Sache und dann hört er auf. Ja, wie so ein Rezeptbuch, wo du so, ich blätter mal Richtung, was haben wir denn hier, Bellen am Zaun, okay, dann machst du da Schritt 1, 2, 3 und fertig ist die Laube. Das wäre für mich auch so ein bisschen Online-Training im negativen Sinn. Und so, glaube ich, funktioniert es nicht. Und da hätte ich auch Skrupel, das so zu vermitteln, weil ich damit ja genau das Falsche sage. Ich sage ja eigentlich das Gegenteil von dem, was ich dann meine. Und es gibt Hunde, wo ich sagen würde, auf keinen Fall kneifst du die in den Muskelmantel, bitte. Also auch das, ne? Und trotzdem ist es für diesen Moment richtig. Es gibt auch Hunde, wo ich sage, auf keinen Fall fütterst du die bitte als Lob. Oder das muss alles passen. Und das versuche ich, da die Balance zu finden zwischen, ich gebe Informationen, ich versuche die aber immer so, diese Hintergrundinfos zu geben, dass ich nicht sage, jetzt mache ich das, sondern ich sage, warum mache ich das? Und dann sage ich nur zum Beispiel, okay, hier muss ich jetzt in dem und dem Moment etwas finden, was den Hund lobt, was auch immer das für deinen Hund ist, aus den und den Gründen. Und dann können die sich Gedanken machen, warum, was, wie und was sie dann aber explizit machen, müssen sie selber rausfinden oder sich nochmal irgendwo Coaching holen. Also das nichts online ersetzten Coaching, wenn ich ein echtes Problem habe.
Wollen wir immer diese eine Methode haben, weil wir uns selber nicht glauben und dann ist es einfacher, sich hinter einer Methode zu verstecken, weil es dann nicht um mich geht, sondern um die Methode?
Ja, das kann gut sein. Es ist ja so vermeintlich leichter, ne, zu sagen, ich studiere eine Methode ein, und die ploppe ich dann so auf jedes Problem. Und es ist ja vielleicht, also es wäre ja auch leichter, wenn es dann klappen würde. Aber es ist halt schön easy, aber dann kommt es halt auch ganz schnell an die Grenzen. Es ist ja eine Beziehung, die wir zum Hund haben. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, in eine Eheberatung gehe und eine Paarberatung und ich bin in einer Partnerschaft und sag, hier ist irgendwie ein richtiges Problem am Laufen. Wir haben hier irgendwie richtig Beef um ein Grundsatzthema, dann ist doch eigentlich jedem klar, dass dann die Therapeutin dann nicht sitzt und sagt, ja, alles klar. Also wenn ihr Mann nächstes Mal so sagt, dann machen sie einfach das und das und dann streicheln sie mir über den Kopf und dann machen sie 10, 20 Mal so am Tag eine Stunde und dann, da sagt doch jeder, nee, das kann ja irgendwie jetzt nicht ganz funktionieren. Und bei Hunden vielleicht noch so von früher oder so, ich weiß es nicht, dass es noch immer so ein bisschen behandelt wird wie, du musst halt einfach nur im richtigen Moment die richtige Münze in den Automat einwerfen und dann programmierst du dir deinen Regenbogenpony zurecht.
Ich glaube halt, dass es dann deutlich leichter ist, weil ich ja immer sagen kann, naja, die Methode hat halt nicht funktioniert, dann wechsle ich den Trainer, der hat eine neue Methode, ja, die hat halt auch nicht funktioniert, jetzt muss ich leider wieder wechseln. Die Methode, ah, ja, die hat jetzt durch Zufall funktioniert. So, und im Endeffekt ist es dann aber vielleicht gar nicht die Methode, sondern einfach, dass ich mich mal angefangen habe, mit mir selbst und mit dem, wie ich wirke und mit dem, was ich da eigentlich mache, auseinanderzusetzen. Und durch Zufall hat der Trainer dann halt die richtige Ansprache getroffen oder die Trainerin, dass ich es verstanden habe.
Ja, das kann total gut sein. Ja, das kann total gut sein. Dieses, wie stehe ich dahinter, ne? Also, dass man vielleicht auch einfach mitwächst. Vielleicht müssen auch manche Leute einfach durch 3-4 Trainer durchwachsen, um zu einer Einstellung zu kommen, damit die Methode wirken kann. Also, in meiner Erfahrung ist es, wenn ganz viel mit Leuten gearbeitet in Einzelstunden, hatte ich ja hauptsächlich Leute, die gesagt haben, mein Hund macht was, was richtig blöd ist. Ich hatte ja nicht... Also ich habe fast nur Einzelstunden gemacht und ich hatte selten so dieses, ich will meinem Hund was beibringen, sondern meistens war es, ich bin verzweifelt, weil irgendwas richtig doof ist. Und ganz, ganz viele kamen an und sagten, also wir haben schon das und das gemacht, wirkt alles nicht. Mein Hund ist anscheinend beratungsresistent, wir haben schon so. Und nach meiner Erfahrung ist es wirklich zu 98% so, dass ich eine der Methoden, die sie schon gemacht haben, genommen habe und gesagt habe, ah, das habt ihr gemacht? Okay, ja, aber wirkt nicht. Oder hat einmal ganz kurz gewirkt und dann war es wieder, gesagt, super, genau die nehmen wir und daran zeige ich euch jetzt, dass es nicht die Methode ist. Und dann haben wir das Gleiche nochmal aufgebaut, nur mit häuslichen Veränderungen, mit Stellvertreterkonflikten, mit ganz oft sind es Sachen, dass Methoden einfach schlecht umgesetzt sind. Ne? Da hat einer nur gehört, ja, wenn das ist, dann mach so, aber hat nicht dazu gehört, ohne zu reden zum Beispiel. Ne? Und dann sagen die immer, Fuß und rucken an der Leine, Fuß und rucken und sagen, ja, das funktioniert nicht. Ich habe schon an der Leine geruckt, funktioniert nicht. Ich sage, ja, das liegt daran, dass dein Hund mittlerweile irgendwie schon so einen Augenwinkelzucken kriegt, wenn er das Wort Fuß hört, weil da schon so tot geredet wurde dabei. Und wenn man das dann nochmal neu aufbaut und ganz neu strukturiert, dann habe ich, wie gesagt, zu 98% die Erfahrung gemacht, exakt die Methode, von der sie gesagt haben, die haben wir probiert, die wirkt nicht, wirkte fantastisch. Und wir mussten das viel geringer dosieren, als sie das am Anfang gemacht haben, weil die ganze Umsetzung gestimmt hat. Und das, da würde ich meistens sagen, so dieses, ja, es nutzt halt nichts, von Methode zu hüpfen, weil diese Methoden sind alle so auswechselbar. Und das glaubt mir manchmal keiner. Ich denke so, doch, weißt du, es gibt 1003 Methoden, irgendwie ein Verhalten zu unterbinden, was der Hund nicht machen soll. Und du kannst fast für jeden Hund fast alles verwenden, weil die Frage nicht ist, was davon du nimmst, sondern einfach nur, wie du es ordentlich aufbaust.
Und das sehen wir, wenn wir dich und Schnipsel ein bisschen in der App begleiten.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt's ganz viel Grundlagenwissen, da gibt's ganz viel, das zum Beispiel dürfen meine Hunde nicht. Das erkläre ich dann auch genau. Oder müssen sie machen? Das ist auch immer so ein Riesenpunkt. Oder das heißt müssen, dürfen. Dürfen sie machen, würde ich sagen. Wo ganz viele Menschen super erstaunt sind, was ich mit meinen Hunden alles mache von Anfang an. Also, dass ich die... da ist ja gerade irgendwie so der Trend bei Welpen Richtung, am besten gleich mal die ersten 8 Wochen nur zu Hause lassen, davon die erste Woche nur in einem Zimmer, nicht, dass der Welpe zu überfordert ist und dann bitte nur eine Minute spazieren gehen, so. Und das ist echt ein Problem, ne? Und dann wird das teilweise noch verhaltensbiologisch untermauert. Da bin ich dann ein bisschen sauer, wenn das Leute machen, die aus der Ecke kommen, die dann noch sagen, na ja, aber der kleine Wolf am Rendezvousplatz, der geht ja auch erst mit 5 Monaten das erste Mal weg. Ich sage, ja, dann hast du halt auch einen Wolf danach. Du kannst ja mal sehen, wie gut man einen Wolf mit in die Innenstadt nehmen kann, wenn du nach 5 Monaten das erste Mal den Rendezvousplatz verlässt. Wenn ich einen Hund haben möchte, der überall mit hinkommt, muss ich den überall mit hinnehmen. Und es ist eine ganz große Spanne zwischen den Welpen zu überfordern und nichts zu machen. Und ich sehe ganz viel dieses, die Leute sind erstaunt, dass ich meine Welpen nicht, denn das mal einstippen. Also guck mal, was Gruseliges, stipp und jetzt schnell wieder raus. Hier ein Weihnachtsmarkt, pup und schnell wieder weg. Und das Problem beim Einstippen ist, man kann sich nicht an etwas gewöhnen, wo man immer nur eingestippt wird. Egal wie tausendmal man da reingestippt wird, Gewöhnung passiert über, wow, krass, wo bin ich? Oh, so schlimm ist es gar nicht. Ach, scheiß drauf. Das ist Gewöhnung. Und das braucht 2, 3, 4 Stunden. Und dann sind, das habe ich ganz oft, also tatsächlich, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre so banal. Aber dann zeige ich ein Video, wo ich mit Schnipsel Kanu fahre zum Beispiel. Und dann sitze ich da im Kanu mit Schnipsel und Nanu. Und dann fahren wir 2 Stunden Kanu. Und Schnipsel sitzt 2 Stunden in diesem Kanu, ist natürlich total geflasht, weil wir fahren da an den Enden vorbei und das wackelt und so weiter. Und das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass ganz viele Leute gesagt haben, bitte, wie lange warst du da? 2 Stunden? Dann sage ich, ja, rechnet euch doch mal aus. Ihr wisst ja, wie lange so ein Welpe schlafen soll am Tag, wie viel Ruhe der braucht. Da habt ihr 4 Stunden am Tag Zeit, was zu machen. Und dann fahre ich 2 Stunden Kanu am Stück. Weil das mache ich, dann kann die Kanu fahren, fertig. Und ich setze mich doch nicht ins Kanu, mach 3 Mal mit den Paddeln und gehe wieder. Und das machen ganz viele Leute oder glauben, dass man das so macht und füttern vielleicht dann noch so, ja, fein gemacht. Kanufahren ist ganz fein. Und was sie meinen, ist total gut, aber der Hund wird niemals Kanufahren können und wird immer aufgeregter, wird auch noch in der Erwartungshaltung, dass es jetzt auch noch gleich Futter gibt. Irgendwann kentert man dann mit dem Kanu und dem pubertierenden Hund. So, und so ist das halt mit allem. Ich gehe auch mit meinen Welpen auf den Weihnachtsmarkt. Das ist auch so ein Ding, wo ich höre die Leute jetzt schon schreien. Ich höre sie bis hierhin und sage, klar, doch unbedingt. Und zwar auch, wenn man, natürlich will ich mit meinem erwachsenen Hund nicht auf den Weihnachtsmarkt, ich finde Weihnachtsmärkte furchtbar. Ich mag da selber nicht hingehen. Schlimm. Für mich ist das 1000-mal schlimmer. Und ich will auch nicht mit meinem erwachsenen Hund auf den Weihnachtsmarkt. Aber wenn mein Welpe auf dem Weihnachtsmarkt locker bleiben kann, kann der überall locker bleiben. Und wenn ich das nur mache, um den dran zu gewöhnen, manchmal sind Menschen komisch. Guck mal, so sehen komische Menschen aus. Und das kann ich doch anpassen. Auch da, wie du vorhin sagtest, ne? Die Leute denken, da greifst du voll in den Welpen und klatscht ihn an die Wand, wenn du sagst zwicken. Da denken dann auch immer alle, was, du zerrst deinen Welpen da durch die Massen und alle trampeln auf deinem Hund und gießen den Punsch über den Hund, so. Was ich meine ist, ich gehe dahin, mit Ohrstöpsel, um die schreckliche Musik nicht ertragen zu müssen. Steck mir den Welpen vorne in die Jacke rein, dass der Kopf nur so vorne rausguckt. Dann ist der da so eingepackt. Und dann setze ich mich irgendwo hin, wo hinter uns keiner lang gehen kann. Also, dass man nach vorne schön gucken kann, aber nichts Erschreckendes von hinten kommt. Und dann setze ich mich dahin oder stelle mich dahin und dann stehe ich da 2, 3 Stunden. Und dann kommen in diesen 2, 3 Stunden 10 Betrunkene und sagen, oh, süßer Hund, ich kann mal streicheln. Sag ich grundsätzlich unbedingt. Ja, solange die nett sind, das ist ja keine schlechte Erfahrung. Ja, ne? Ehrlich, jeder Mensch, der einen süßen Hund hat, kennt das doch. Es kommen halt einfach Menschen und wollen deinen Hund antatschen. Und da kannst du noch so toll sagen, ich hatte einen Off-Charker. Ich weiß, wie schlimm das ist. Nichts hält Menschen davon ab, deinen Hund anzufassen. Selbst wenn er 50 Kilo wiegt und einen Maulkorb trägt und knurrt. Und dann soll die das doch gleich mitkriegen. Und es passiert ja nichts. Da kommt ein Mensch und streichelt die nett. Das tut der ja nicht weh. So, und da sitze ich dann 3, 4 Stunden. Und erst ist die aufgeregt und denkt sich, boah, ist hier was los? Und dann sitzt sie ein bisschen länger und dann wird sie mal gestreichelt. Und dann fängt sie an, sich zu interessieren. Und irgendwann fängt die an zu sagen, lass mich mal runter, da sind Pommes auf dem Boden. Und dann setze ich die mal runter und dann passe ich natürlich auf, da stolpert keiner drüber, dann kann die da ein bisschen Pommes vom Boden lutschen oder irgendwas. Das ist in dem Moment, würde ich sagen, die soll das machen. Es sind ja nur Pommes. Das ist mir viel wichtiger. Ne? Und dann fängt die an, da eine richtig nette Zeit zu haben. Aber ich mache nichts dafür. Ich mache da keine Party mit der. Und wenn die dann müde ist, stecke ich sie mir wieder in den Mantel und wenn sie dann einschläft, dann gehe ich nach Hause. Und siehe da, ich konnte mit all meinen Hunden immer, hätte ich jederzeit auf einen Weihnachtsmarkt gehen können. Habe ich natürlich nicht gemacht, ne? aber so ein Mittelaltermarkt zum Beispiel oder so. Oder, und das ist, wenn die Hunde das können, können sie alles. Das macht die stressresistent, das ist cool und das ist einfach was, man hat ja diese 4 Stunden am Tag. Und das ist ein Punkt, wo ich merke, viele sind verwundert, dass ich nicht einstippe, sondern mitnehme.
Warum können wir heute nicht mehr, wenn du sowas sagst, sagen, ey Maren, das klingt irgendwie logisch, ich würde es anders machen, kann ich mal mitkommen und mir das angucken, weil ich will das verstehen, was du da machst. Warum müssen wir immer draufhauen und sofort irgendwie wilde Videos machen, in denen wir sagen, wie schlimm und wie schlecht alles ist? Warum können wir nicht miteinander darüber reden? Und so wie du es jetzt erklärt hast, macht das ja in meinem Kopf Sinn, vielleicht auch in dem einen oder anderen und vielleicht bei einigen auch nicht, aber warum fragen wir dann nicht einfach nach, sondern fangen erstmal an, so eine krasse Gegenposition aufzubauen, einfach nur für mich gefühlt, um erstmal gegen irgendwas zu sein?
Boah, ja, gute Frage. Also es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube ja, das war schon immer so. Ich glaube gar nicht, dass das so eine Neuerung ist, so eine gesellschaftliche, sondern ich glaube, das war schon immer so. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus, kennst du diesen Dunning-Kruger-Effekt?
Mhm. Aber erklären gerne nochmal für alle, die ihn nicht kennen.
Also der Dunning-Kruger-Effekt ist wissenschaftlich belegt quasi, dass Menschen dazu neigen, wenn sie über eine Sache ein bisschen etwas wissen, haben sie eine besonders extreme Meinung. Wenn sie sehr viel darüber wissen, relativiert sich die Meinung immer stärker. Also sozusagen maximale Meinung bei minimalem Verständnis. Das ist ein psychologischer Effekt, den haben wir alle. Den habe ich auch. Also da keine Sorge, das hat jeder. Und ich glaube, dass das bei Hunden ganz schnell dazu wird, weil man hat mal eine Sache gehört, verbunden noch mit einer Angst. Jeder von uns will, dass es unserem Hund gut geht. Ne? Das ist, eigentlich teilen wir das alle. Wir wollen, dass unsere Hunde glücklich sind und dass sie es gut haben. Und jetzt kommt irgendjemand und liest mal irgendwo, oh, auf dem Weihnachtsmarkt, das ist für die Hunde völlig überfordernd, diese ganzen Gerüche und Geräusche, das macht die total fertig und das zerstört die Beziehung. Und das kann ja auch passieren. Also ich kann auch so auf den Weihnachtsmarkt gehen mit meinem Hund, dass das richtig kacke ist. Und ich würde auch niemals mit einem erwachsenen Hund, der das noch nie gemacht hat, einfach mal so sagen, hey, zum Beginn gehen wir mal schön auf den Weihnachtsmarkt. So. Aber dieses, ich weiß ein bisschen was über Hunde. Ich weiß, dass man Hunde überfordern kann. Dann habe ich noch was gelesen, was mir Sorgen macht oder gehört. Dann wird es teilweise auch wirklich geschürt. Und ich weiß das Interesse dahinter nicht. Ich kann mir das nicht erklären, warum Leute, da sind wir wieder bei Ideologie, sagen, es ist mir egal, ob man das belegen kann. Es ist mir egal, wie die Psychologie, die Biologie, die Erziehungswissenschaften und so. Wir haben ja ganz viele Infos. Wir haben so viele Daten darüber, um bei ganz vielen Sachen zu sagen, kann das gehen oder kann das nicht gehen. Und dann gibt's ja aber auch viele von KollegInnen von uns, die sagen, ja, aber ich finde das trotzdem doof. Und ich mache das trotzdem anders und so wie ich es mache, ist übrigens auch richtig. Und da, glaube ich, wird es so schwierig, weil der Vorwurf, der ja dahinter dann steht, ist, und deswegen kann man nicht fragen, um darauf zurückzukommen, weißt du, wenn mir jemand sagt, ich würde den Hund immer nur einstippen und dann mit Leberwurst füttern, dann würde ich dabei einfach, ich würde dann denken, hä, aber das macht ja doch lerntheoretisch überhaupt gar keinen Sinn. Was denkt er denn dabei? Ich frage mal nach. Wenn ich aber jemandem, der ideologisch davon ausgeht, dass der Hund bei Stress pauschal überlastet ist, sage, ich nehme meinen Welpen mit auf den Weihnachtsmarkt, dann denkt der nicht, hä, das macht keinen Sinn, sondern der denkt, boah, Maren ist eine richtig fiese Alte, die gerne Hunde quält. Das heißt, der Kritikpunkt ist was Persönliches und trifft ja dann auch noch bei mir exakt das, was ich am wenigsten sein will, weil das Letzte, was ich bin und wie ich gesehen werden möchte, ist eine fiese Alte, die gerne Hunde quält. Weil ich ja weiß, ich liebe Hunde.
Achso, ich dachte, weil du weißt, dass du nicht alt bist.
Ja. Genau, in 20 Jahren können wir nochmal drüber reden. Genau. Ich glaube, das ist das. Weißt du, es ist so, das eine ist eine fachliche Kritik und das andere hat aber im Hintergrund als Kritik, du bist ein böser Mensch, der Hunden was Schlimmes antut. Und auf der Ebene ist das halt sauschwer zu diskutieren und auch zu erklären. Also wenn mich jemand fragt, warum bist du denn eine fiese Alte, die gerne Hunde quält, ist es schwer für mich, darauf eine Antwort zu finden im Vergleich zu, wie ist das lerntheoretisch begründbar.
Crazy. Und das lässt sich jetzt übertragen. Ich erlebe es auch immer wieder, wenn wir zum Beispiel Folgen zum Thema Tierschutz machen und dann Auslandstierschutz oder über Zucht. Auch da ist dann immer genau dieser Punkt, wo es in dieses Persönliche geht und nicht mehr in das Fachliche. Und dann endet natürlich die Diskussion, weil sich einer von dem anderen angegriffen fühlt und es nicht mehr um den Inhalt geht, sondern vielleicht um die persönliche Motivation dahinter, die man kritisiert. Und dann wird es ja schwierig, weil gar keine fachlichen Argumente mehr in die Mitte gelegt werden, sondern es einfach nur noch pauschal heißt, die blöden Züchter oder die blöden Menschen, die Tiere aus dem Ausland holen, wir haben hier genug oder was auch immer dafür Argumente dann ins Feld geworfen werden. Und genau wie du sagst, dagegen kann natürlich dann niemand mehr gut fachlich argumentieren.
Nee, da kannst du nichts sagen. Und die Mitte, dass du sagst, in die Mitte legen, die Mitte fehlt. Ne? Also eigentlich ist es ja so, je mehr man weiß um ein Thema, je mehr man sich damit beschäftigt, das kennen wir alle, wenn wir mal irgendwas lernen, umso mehr weiß man, dass man nichts weiß und kommt immer mehr zu dem Punkt, es kommt immer drauf an. Ich kann nur pauschal ein Urteil über etwas, ich kann nur sagen, Zucht ist immer scheiße, wenn ich mich nie damit wirklich beschäftigt habe. Wenn ich mich damit beschäftige, kann ich relativieren und sagen, grundsätzlich bin ich kritisch eingestellt, aber in den und den Punkten ist es super wenn man es so und so macht, ist es toll. Genau wie Auslandstierschutz. Ne? Ich kann sagen, grundsätzlich bin ich kritisch, aber unter den und den Gesichtspunkten ist es eine total tolle Sache. Und das, glaube ich, ist ein Zeichen von Informationsgehalt, den man hat, wenn ich mit Leuten diskutiere oder rede und ich merke, die können breit gefächert denken, was das Thema angeht. Es gibt ein Aber, es gibt nicht ein Niemals oder so. Dann, umso mehr das vorhanden ist, umso fruchtbarer kann eine Diskussion sein. Und je einspuriger das Denken darüber ist, das, was du ganz am Anfang meintest, wenn ich nur einen Gedanken im Kopf habe, wie was aussehen kann, dann habe ich auch nur eine einzige Meinung. Und ich kann zu einem Thema 15 verschiedene Meinungen haben, wenn ich 15 verschiedene Gedanken habe, wie es aussehen könnte. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger und ein bisschen komplexer. Es ist viel leichter zu sagen, ich nehme halt eine Sache raus, stürze mich da drauf und sage, finde ich doof oder finde ich super. Aber vielleicht ist das auch so ein, weiß ich nicht, vielleicht gibt es einfach Menschen, die eher einspurig denken und Menschen, die eher mehrspurig denken.
Eine mögliche Lösung könnte ja sein, dass wir 15 Mal deine App kopieren und sie 15 sehr verschiedenen Menschen mit ihren Hunden an die Hand geben. Dann haben wir 15 Einblicke. Jetzt haben wir ja, glaube ich, nur folgendes Problem. Bei dir werden ja wahrscheinlich in der Regel die Leute schauen, die deine eine Spur gut finden. Und jemand, der gar nicht auf deiner Spur ist, wird ja sehr wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, hey, damit ich eine zweite Spur in meinem Kopf installieren kann, gucke ich mal bei der Maren jeden Tag in die App und schau mir mal an, wie die das macht. Wie kommen wir dahin, dass wir wieder neugierig werden, uns die Spuren der anderen anzuschauen, ohne sie, und das ist wahrscheinlich das Entscheidende, sofort zu bewerten?
Ja, wie kommen wir dahin?
Und wo finden wir die anderen 14 Leute für die anderen 14 Spuren?
Also ich erlebe da auch schöne Sachen, dass sowas passiert. Ich glaube schon, dass also viele, die sich jetzt zum Beispiel meine App holen, sind, glaube ich, so die finden die Sachen gut, die ich mache, und deswegen holen die sich die App. Ich glaube, das ist natürlich der Großteil der Menschen, die sich die App holen. Andererseits, jetzt ist sie ja schon ein, über 2 Jahre am Start. Und ich merke immer mehr, dass Leute durch Zufall hinkommen. Ah. Das heißt, die sind nicht aus meiner Bubble, sondern dadurch, dass es ja im App Store, also du gehst ja in ein normales Handy App Store und gibst irgendwie Schnipsel oder Hund oder Live auf Schnipsel oder so ein und kommst dann auf diese Hunde-Apps. Und dann landen immer mal wieder Leute bei mir, die mich vorher nicht kannten. Und da wird's ja erst interessant, ne? Also wenn das jetzt so eine die Masse erreicht, dass Menschen sich die App holen, die nicht die App holen, weil sie die gesucht haben. Und da merke ich ja dann auch erst, ob mein Konzept aufgeht, ne? Also ob das so ankommt, dass da Leute völlig unvoreingenommen, auch im positiven Sinne unvoreingenommen, also auch, dass die mich überhaupt nicht kennen, das machen und sagen, das ist für mich hilfreich. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann die Grundgedanken auf meinen eigenen Hund übertragen. Und das sind für mich absolut die ganz, ganz wichtige Feedbacks, ne? Wenn da einer kommt und sagt, ich kannte dich vorher nicht. Ich bin durch Zufall auf diese App gestoßen oder mir wurde das empfohlen. Und ich gehe mit und mir fallen Sachen auf und ich kann das jetzt verstehen. Das ist für mich natürlich das Geilste überhaupt. Und da habe ich das Gefühl, dass ganz normale Hundebesitzer und Besitzerinnen viel offener sind als alle im Profibereich. Sie sind viel, viel offener, weil die dieses, wen mag ich nicht, die haben dieses Konkurrenzgedödel nicht. Die gucken wirklich nur, wo habe ich das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Und die meisten Streitereien, ich glaube, für viele normale Hundeleute ist das so, wenn die in unsere Bubble gucken, würden die sagen, was ist denn bei euch los? Die sehen das gar nicht, ne? Die würden davon aus, die haben gar keine Vorstellung davon, was da so abgeht. Und im Profibereich mache ich bei meinen Seminaren immer wieder die Erfahrung, das finde ich ganz toll. Es sitzen immer wieder bei mir Leute, die während des Seminars oder nach dem Seminar sagen, ich komme aus einer anderen Richtung, ich war kritisch, ich wollte mal gucken und wollte jetzt ein Feedback geben und kann, ne, und sagen im besten Fall dann auch was Schönes. Aber die sind ja auch schon gekommen mit der Offenheit, sich das anzugucken, ne? Also es ist ja dann auch nur noch halb mein Verdienst, was ich dann im Seminar mache. Weil das die Tatsache, dass die sich anmelden, heißt ja schon, dass sie die Offenheit im Kopf hatten, da reinzugehen. Und ich weiß nicht, ob man das irgendwie forcieren kann. Ich sag's immer so und ich hoffe, dass ich damit recht habe. manchmal glaube ich mir selber nicht. Aber ich hoffe ja immer, dass es so eine normale Entwicklung ist, dass wir immer so Pendelbewegungen haben. Und wir hatten eine Pendelbewegung in der Hundeerziehung. Die ist schon länger her, aber da ging es immer darum, du musst dem Hund immer voll eine raufhauen und einmal richtig doll und dann macht er das nie wieder und solche Sachen. Und ich denke, boah, warum denn nicht einfach 10-mal nicht so, also ne, warum muss man dann bei Strafe immer einmal richtig, aber bei Lob ist es völlig normal, dass das ein Prozess ist. So, und von der Seite kommen wir und jetzt ist das Pendel in die andere Richtung geschlagen. Und jetzt ist ganz viel so, oh mein Gott, alles ist zu negativ, nie Stress, immer ganz so aufpassen, der Hund kriegt sofort erlernte Hilflosigkeit, Trauma, alles gleichzeitig. Wenn du einmal irgendwo klar machst, das darfst du nicht, ist die Beziehung zerstört. Also das wird auf so in so eine unnatürliche Welt gehoben, wo alles trainiert wird, alles konditioniert, es muss alles belobt werden, es muss auch alles kommentiert werden, der Hund hat so eine Dauerbeschallung, egal was der tut, kriegt immer so ein Statement dazu abgegeben. Und meine Hoffnung ist ja, dass sich das von ganz alleine wieder reguliert. Also, dass wir jetzt quasi einmal auf der Seite waren, jetzt sind wir einmal auf der anderen Seite. Und ich hoffe, wir pendeln uns in der Mitte wieder ein. Glaubst du nicht, ne?
Also, ich habe mal einen Satz gehört, den finde ich den finde ich sehr cool. Da wurde mir gesagt, Jan, weißt du, was Hoffnung ist? Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann wurde mir gesagt, Hoffnung ist verlängertes Leiden. den benutze ich seitdem sehr häufig auch bei mir im Hundetraining, wenn Leute sagen, oh, wir hoffen, dass es besser wird, weil da so viel Wahrheit drin steckt, finde ich. Wir springen heute so krass in den Themen, aber das liegt einfach daran, dass du in so vielen Bereichen eine für mich so wertvolle Ansprechpartnerin bist. Du hast eben von unserer Bubble gesprochen und hast gesagt, dass wenn ein, wir nennen ihn normalen Hundehalter, von außen da drauf schaut, der gar nicht versteht, was da passiert, und da gehe ich voll mit. Und in dem Moment, als du das gesagt hast, habe ich mich gefragt, wie relevant sind wir eigentlich mit dem, was wir in unserer Bubble machen, für die breite Masse? Und warum schaffen wir es nicht, das, was wir im Kleinen in unserer Bubble da irgendwie machen, entweder damit aufzuhören oder es auf der anderen Seite so groß zu machen, dass jeder einen Mehrwert davon bekommt?
Ja, das ist eine total gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Ich finde es schwer. Also ich würde mir das auch total wünschen. Ich habe so ganz viele Ideen, woran es liegen könnte. So angefangen bei, es ist kein anerkannter Berufsstand, es gibt irgendwie keine fachliche Klarheit darüber, was richtig und falsch ist. Jeder kann irgendwie machen, was er will. Es wird so ein bisschen gelebt, und das liegt eben auch daran, dass wir kein einheitliches Berufsbild haben. Es wird so ein bisschen gelebt wie, ja, jeder macht so und dann findet jeder so seinen Weg. Was ja auch irgendwie stimmt, aber eben auch nur zum Teil. Weil es ist ja nicht völlig egal, was man macht. Und es ist ja nicht, jeder hat so seinen Weg und alle führen. Das stimmt ja so auch nicht. Es gibt ja schon ganz klare Richtlinien, wo man sagen könnte, da gibt's ein richtig und ein falsch. Und dann gibt's aber andere Momente, wo es kein richtig oder falsch oder viele Wege nach Rom gibt. Und das vermischt sich. Und vielleicht ist es das, dass wir noch so in so einer Welt leben, in der das so den Eindruck erweckt von, ja, es gibt kein richtig oder falsch. Jeder muss einfach nur ausdiskutieren, dass er oder sie eigentlich recht hat oder noch eine krassere Sache erfinden oder noch so seine eigene Trainingsmethode, die dann so, ne, die eine Nummer ist. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich fände das total schön. Ich fände es schön, wenn es viel mehr fachlich wäre, wenn Diskussionen viel mehr fachlich wären, wenn fachliche Grundlagen für alle verpflichtend die Grundlage für jede Diskussion sind. Also wenn ich mit jemandem darüber diskutiere und ich muss erstmal erklären, dass es diese vier Lernquadranten gibt mit positiver Strafe, negativer Strafe, positiver Belohnung, negativer Belohnung. Das ist jetzt so ein bisschen fachchinesisch vielleicht für Leute, die zuhören. Aber das ist so ein Klassiker, das ist so Basisgrundwissen, was Leute kennen sollten, die mit Lernen arbeiten. Und wenn das noch nicht mal bekannt ist, wie das exakt funktioniert, kann ich eigentlich nicht diskutieren. Oder wie, das ist ein Riesending, da sind wir wieder bei Welpen, wo ich mir den Mund fusselig rede, dass immer wieder Bezug genommen wird. Ich mache super gern Vergleiche Mensch-Hund, das kann man toll vergleichen. Mensch und Hund sind sich wahnsinnig ähnlich. Aber es wird Bezug genommen zu, ja, aber wenn dein 12 Wochen alter Welpe so und so, du würdest doch ein Baby auch nicht schreien lassen, wenn es so, wenn denkt, Leute, wenn wir noch drüber reden müssen, dass ein 12 Wochen alter Welpe kein Säugling ist und das überhaupt nicht vergleichbar ist. Du kannst nicht, das ist ein Einschulungskind vom übertragenen Sinn, ne? Du kannst nicht sagen, wenn ein 7-jähriges Kind Lolli haben möchte und sagt, ich habe jetzt aber Lust, einen Lolli zu haben, ist das nicht dasselbe, wenn du sagst nein, als wenn du einen Säugling schreien lässt, der gestillt wird und Hunger hat. Und das ist echt ein Problem. Und das meine ich mit diesem, wenn die Basis klarer wäre, die fachliche, müsste man über sowas gar nicht diskutieren. Weil da würde ich sagen, ja klar, mit einem Säugling, also das heißt mit einem ein Wochen alten Welpen, Logo, sage ich, der soll bitte alles kriegen, jederzeit. Und da mache ich ganz bestimmt nichts irgendwie mit Frustrationstoleranzübungen. Aber das ist auch ein Säugling und der ist 1-2 Wochen alt, da wohnt er nicht bei mir, hoffentlich, sondern bei seiner Mutti. So, ne? Ja. Und wenn der 12 Wochen alt ist und bei mir ist, dann ist das äquivalent von einem irgendwas zwischen 6- und 8-jährigen Kind und dem kann man sehr wohl sagen, nein, du kriegst jetzt keinen Lolli, weil es gleich Abendbrotessen gibt. Und dann hört man sich das Gequengel an und sagt, ja Mensch, schade, verstehe ich, hätte mich jetzt auch geärgert, jetzt bist du wütend, ah, verstehe ich. Na, man versucht das irgendwie zu unterstützen, dem klarzumachen, das ist jetzt dein Gefühl. Ist auch okay, dass du das fühlst, du kriegst trotzdem keinen Lolli. Mhm. Ich hab dich aber auch trotzdem lieb, auch wenn du ätzend bist. Mhm. Und wenn du fertig bist mit ätzend sein, geht's wieder, ja, gut, dann gehen wir jetzt nach Hause und essen Abendbrot. So. Und wenn wir darüber mehr Basis hätten, ich glaube, dann hätten wir diese ganzen Probleme nicht so, weil wir diskutieren manchmal über Sachen, da diskutiert einer über ein Säugling schreien lassen, obwohl wir eigentlich gerade über ein Schulkind mit dem Lolli reden. Ich glaube, das würde vielleicht was besser machen.
Sehen wir auch das in deinen Videos, wie du genau diese Prozesse danach begleitest und Schnipsel sauer wird, weil Schnipsel gerne Hack fressen möchte und du sagst, nein, wir essen hier keinen Hack und jetzt wird die böse und dann wird die sauer und sehen wir dann genau das, dass du sagst, ey, ich verstehe, dass du sauer und böse bist. Wenn ich Fleisch essen würde, hätte ich auch Interesse daran, das zu essen. Aber das geht jetzt nicht. Und dann begleitest du genau diesen Prozess weiter und den spannendsten Satz aus dem, was du gerade gesagt hast für mich. Und ich hab dich trotzdem lieb. Und jetzt kann man so beschreiben, hat man Hunde lieb, ne? So auch das ist ja wieder so eine Endlosdiskussion. Ich hab meine Hunde lieb. Sehen wir das?
Ja, total viel. Also gerade in der Welpenzeit ist Schnipsel, also Frust war voll ihr Ding. Und wir haben ganz, ganz viele Momente in verschiedensten Situationen. Sie will meine Post zum Beispiel sehr gerne fressen. Also das ist eine wirklich niedliche Reihe, die sehr lang geht über das Problem, dass Schnipsel gerne meine Post fressen möchte und nicht darf und dann sehr wütend darüber wird. Und da begleite ich das. Ich begleite sie auch in Momenten, wo sie Angst hat. Ich begleite sie ins Film das alles, in Momenten, wo sie ein bisschen älter schon ist und von dem Rüden bedrängt wird. Und wie ich ihr beibringe, wenn du Probleme hast, komm zu mir. Ich rette dich, aber ich rette dich auch nur, wenn du gerettet werden willst und nicht prophylaktisch. Da sieht man dann auch einen Verlauf, ne? Wie sie erst sich von mir retten lässt und darüber immer mutiger wird, weil sie weiß, ich bin da. Und ich aber auch immer mehr sagen kann, wenn du kein Problem hast, mach selber. Ich entscheide nicht, ob du ein Problem hast, sondern du kommst zu mir. Und das sieht man da alles. Also filme ich alles und es ist super niedlich. Und genau das. Und man sieht auch, und das ist ganz toll, in der Welpenzeit war ja Nanu noch am Leben. Und der erzieht megamäßig toll mit. Und macht diese ganzen Sachen, und das ist natürlich noch geiler, weil ich kann ja viel reden, aber ich kann zeigen, guck mal, das ist ein Hund, der kann nicht sagen, ich habe bei Facebook gelesen oder so, der macht das, was intuitiv anscheinend unter Hunden richtig ist. Und er macht genau diese Sachen, er begleitet sie, wenn sie frustriert ist, so süß. Ich mache Sachen mit, ich habe sie dann zum Beispiel, in einem Video habe ich sie angebunden und da ist ein Keks, den konnte sie nicht erreichen und sie ist jetzt angebunden und sie weiß, sie hätte den Keks kriegen können und dann ärgert sie sich, weil sie da nicht rankommt und quengelt und ist wütend und dann geht er zu ihr hin, so ganz süß, er geht dann einfach aber wirklich so, oh, naja gut, einer muss es ja tun und dann geht er hin und dann legt er sich neben sie und ist so richtig so schnauf, oh, nervt ein bisschen, naja gut. Und dann liegt er einfach nur neben ihr und ist ganz ruhig und guckt sie einfach nur an und beobachtet sie dabei mit so einer Ruhe von, ich bin da. Ja, so. Und das ist so süß und genauso unterbricht er auch Sachen, wenn sie ihn zu doll nervt, wenn sie dann rumquengelt. Dann geht er hin und legt sich neben sie und wenn sie dann anfängt richtig auszurasten, knurrt er sie an, dann ist sie wieder so, dann ist sie still. Und leidet leise. Und dann entspannt er sich aber auch wieder. Dann ist er nett. Und das ist ganz, ganz süß. Also wir begleiten sie da beide. Und dieses ganze Co-regulieren und Social Support und aber auch unterbrechen, aber auch mitnehmen oder unterstützen. Das machen wir da eigentlich, muss man sagen, in den ersten Monaten wirklich zu zweit. Und Nanu ist da wirklich der allerbeste Hundetrainer, den ich je gesehen habe.
Nice. Also ich bin richtig bei dir oder in dieser App, wenn ich ein bisschen mehr verstehen möchte, warum Dinge so ablaufen, wie sie ablaufen, ich nicht diese eine Methode an die Hand bekommen möchte, sondern ein bisschen mehr selbst darin geschult werden möchte, Dinge richtig einzuordnen, zu erkennen, zu hinterfragen, den Prozess zu begleiten, den Prozess überhaupt erstmal zu erkennen, dann würdest du sagen, bin ich bei dir gut aufgehoben.
Ja, das hast du perfekt zusammengefasst. Das, genau.
Oh,
das
ist doch mal so, ne? Nächstes Leben Werbetexter, ne?
Absolut. Ja, nein, das ist wirklich genau das. Das ist, du hast das perfekt zusammengefasst. So wünsche ich mir, dass man, dass jemand, der sowas sagt, da die App holt, weil dann werden wir alle glücklich. Ich werde ja auch glücklich, wenn die Leute das gut finden. Genau, das sollte die Einstellung sein.
Geht das jetzt immer weiter mit den Videos?
Ja, also es geht tatsächlich immer weiter. Das ist ganz spannend. Also ich mache das kontinuierlich. Der Hund ist ja jetzt 2,5. Und es wird sicherlich auch nochmal ein neuer Hund mit dazukommen. Und ich bin auch gerade dabei, ich plane, da muss ich aber noch ein bisschen schauen, vielleicht weißt du jemanden oder es hört jemand. Ich würde gerne aus dem Tierschutz eine Hündin aufnehmen, die tragend ist und in einem ruhigen Zuhause ihre Welpen austragen darf. Das dürfte die gerne bei uns machen. Und danach weiter vermittelt werden. Also es schließe nicht kategorisch aus, dass ich nicht auch jemanden davon behalten würde, aber darum geht's nicht. Ich möchte wirklich nur sagen, ich könnte das hier gewährleisten und ich hätte Lust. Und die könnte hier in einem ganz, ganz schönen, ruhigen Zuhause ihre Welpen ordentlich so, und ich würde auch alles mit denen so machen, dass die fit sind und dann von hier aus weitervermittelt werden können. Und das wäre dann ja auch drin. Aber ich filme hier ständig mit. Also wir haben ja immer noch, ne, wir haben die ganze Pubertät, auch wahnsinnig viele lustige Pubertätssachen. Dann ist das Ganze Nanu, wie er alt wird und krank und so. Das ist ja auch alles mit begleitet. Ne? Also das sind dann, ist ja auch nachher ganz traurig, weil er dann ja auch stirbt. Und das ist auch mit begleitet alles. Und dann, wie sie alleine klarkommen muss, was sie, wie sie ihren Trauerprozess durchlebt. Also ich glaube, das sind ganz viel so ganz Infos, die man sonst nicht so sieht, ne, weil die so hier zu Hause stattfinden. Und das werde ich weitermachen. Also ich, momentan sieht es so aus, es gibt genug Themen quasi her, dass ich das wirklich Schnipsels komplettes Leben, also hoffentlich noch so ungefähr 18 Jahre, durchziehe.
Nice. Das ist richtig gut. Also finde ich. Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, das ist nicht richtig gut, aber ich finde das richtig gut. Coole Idee, Maren.
Danke, es macht auch richtig Spaß. Das ist für mich auch ganz toll. Ich kann da ja auch reingucken, ne? Ich kann die Videos von damals, ich kann sagen, warte mal, guck mal, wir hatten mal das Problem, das ist weg. Ich kann es vergessen. Das ist ganz schön.
Würdest du heute alles noch so machen, wie du es in den Videos siehst? Oder gibt es Videos, wo du denkst, ah, wenn ich den Moment heute nochmal hätte, würde ich so und so machen?
Nee, ich glaube, ich würde alles so machen. Ich bin, also man, jetzt so im Sinne von, man kann ja nie alles richtig machen. Man kann ja immer nur in dem Moment, in dem man ist, versuchen, eine gute Entscheidung aufgrund von allem, was man weiß, zu treffen. Und manchmal zeigt sich im Nachhinein, war nicht so eine gute Entscheidung, wie man dachte. Ist im Leben so. Aber ich bin auch insgesamt, das ist auch so eine Einstellung von mir, dieses ich bereue nichts, das zählt für alles in meinem Leben. Bestimmt gibt es mal Momente, wo ich sage, da hätte man auch anders machen können. Aber es nichts dieser Entscheidung hat irgendwas Schlimmes falsch gemacht, sondern am Ende ist es ja gut. Und solange es am Ende gut ist, war es richtig. Vielleicht hat es eine andere Abzweigung genommen. Vielleicht war es in dem Moment sogar unangenehm. Vielleicht hätte es sogar eine leichtere Lösung gegeben. Aber solange ich jetzt sagen kann, es ist gut, wie es ist, hat es ja dazu geführt. Und ich würde bei den ganzen, bei den Videos, würde ich sagen, im Gegenteil, ich habe eher in dem Moment gezweifelt, als ich es gemacht habe. Ne, dass ich immer mal dachte so, oh, mit diesem Gekaue, ne, mit diesem Kaputtgemache mit Schnipsel. Ich dachte, ja, oder vielleicht doch mal ein bisschen deutlicher, aber ich bin da relativ einfach nur auf ihrer Ebene geblieben, mit diesem Konstanten, darfst du nicht. Und ich habe das nicht massiv unterbrochen, weil ich dachte, wie oft soll ich das dann machen? Also ich kann ja diesen Hund nicht den ganzen Tag lang massiv unterbrechen, weil die macht nichts anderes außer Sachen kaputt. Da ist ja völlig abgestumpft danach. Da habe ich dann auch zwischendurch mal überlegt, weil dann kam auch viel Kritik, dass dann einige sagten, ja, ey, mach doch mal richtig und das, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl von, nein, ich muss hier, ich muss beständig bleiben, nicht doll werden. Und das finde ich eher so, das habe ich eher, dass ich dann im Nachhinein sage, ha, guck mal, gut, das war eine gute Entscheidung, vielleicht hätte es auch anders geklappt. Hätte ich das anders gemacht, wäre ich vielleicht auch an der gleichen Stelle rausgekommen, hätte gesagt, gut. Aber ich kann jetzt sagen, dieser Hund geht nicht mehr los und macht alles kaputt. Und es hat alles geklappt und ich kann die auch allein lassen und alles. Und es, wenn ich da zurückgucke, ist, also mein, Entschuldigung, wenn ich das noch erzählen muss, aber mein Lieblingsvideo ist, als ich sie im Hotelzimmer allein gelassen habe mit Nanu. Und sie war in einer Box und ich war frühstücken. Und dann habe ich gefilmt, wie ich zurückkomme und die Hotelzimmertür aufmache. Und sie hat die Box zerstört, hat sich ausgegraben und hat dieses komplette Hotelzimmer, also wirklich wie die Hells Angels, in Schutt und Asche gelegt. Der Fernseher lief, weil sie auf der Fernbedienung rumgekaut hat. Die Blumenvase war umgeschüttet. Es war alles nass, es war alles zerrissen, es war alles ausgepackt. Sie hat Herztabletten von Nanu gefressen. Sie hat meine Tasche ausgepackt. Ja, die waren noch in so einer Extra-Box. Die hat sie auch kaputt gemacht und da die Tabletten. Ich war nicht lange weg, ich habe nur gefrühstückt. Ich weiß gar nicht, ob sie sich vorher einen Plan gemacht haben, um strategisch vorzugehen, damit sie das schaffen kann in dieser Zeit. Das Hotelzimmer sieht wirklich aus, als wäre da eine Horde betrunkener Orks durchgelaufen, wirklich. Und das ist eins meiner Lieblingsvideos, weil das so schön ist, weil es so schön zeigt, ja, das machen junge Hunde. Es ist egal, ob die bei der Hundetrainerin wohnen oder nicht. Sowas machen junge Hunde. Es zeigt, ja, auch ich komme in die Situation, oh, das hat sie ja noch nie gemacht. Die hat die ganze Zeit diese blöde Box gehabt. Das hat völlig gereicht. Und an diesem Tag hat sie halt rausgefunden, wie man das blöde Ding kaputt macht. Tja, zu sehr drauf verlassen. Ich muss, na, also auch ich komme in den Moment. Ja, und heute ist der Tag, wo diese Box nicht mehr ausreicht. Und ich kann sehen im Nachhinein, und alles, was ich gemacht habe, hat dazu geführt, ich kann die heute im Hotelzimmer alleine lassen, ohne Box und alles, und die macht nichts kaputt. Aber ich liebe dieses Video, es ist wirklich so süß. Und Nanu liegt da und guckt echt so wie, oh Gott, ich habe damit nichts zu tun, es ist mir so unangenehm. Und guckt einfach nur so an die Wand, doch so, oh, wenn er pfeifen könnte, würde er pfeifen. Und Schnipsel steht in diesem Chaoshaufen und freut sich, dass ich zurück bin. Und solche Sachen sind die schönsten und ehrlich, da freuen sich die meisten Leute drüber, wenn die sehen, dass mir auch sowas passiert.
Crazy. Zwei Gedanken sofort. Zum einen wild, dass man sich darüber freut, dass dir das auch passiert, weil es ist ja total normal, dass dir das auch passiert. Ja. Und was ich aber gerade richtig krass fand, 77 Minuten Maren Grote und du erzählst uns, wie wissenschaftlich fundiert alles sein sollte und dass es das auch ist und ich gehe überall mit. Und dann sagst du mir gerade, und in ganz vielen Momenten hatte ich einfach nur ein Gefühl. Und diesem Gefühl bin ich gefolgt. Crazy.
Ja, das stimmt, das Gefühl. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Dieses immer für den Hund denken und mal fünfe gerade sein lassen können und einfach denken, auch in dem Moment, wow, es ist auch einfach so witzig. Also ich weiß, ich muss jetzt zur Rezeption und beichten gehen. Aber es ist auch einfach so witzig. Ich mache schnell ein Video, das glaubt mir keiner.
Größtes Learning aus dem Moment? Ich check nicht mehr als Hundetrainerin ein. Firmenadresse? Nee, habe ich gar nicht. Bin privat heute.
Ja, danach habe ich dann erstmal nur diese Hartkastenboxen mitgenommen. Aber die kann sie mittlerweile auch aufmachen. Also
crazy. Maren, letzte Frage. Ich kenne diese App noch nicht, das wird sich gleich ändern, denn du hast gerade einen Kunden dazu gewonnen. Oh. Wenn du jetzt die Chance hättest, in dieser App ein Bild zu installieren, was jedes Mal, wenn ich ein neues Video angucke, als erstes aufplöppt, was würde auf diesem Bild stehen? Oder gibt es sowas vielleicht sogar? Und da ist jedes Mal so ein Bild mit irgendeinem Spruch oder irgendetwas, was da drauf steht, was super wichtig ist.
Ich glaube spontan, also es gibt kein Bild, was da steht, aber ich glaube spontan würde ich gerne, dass da steht, trau dich. Einfach mal trauen, einfach mal Sachen ausprobieren, einfach mal machen und zur Not sagen, war blöd, mach ich nächstes Mal anders.
Cool, gefällt mir. Einfach mal machen.
Einfach mal, ja, man kann ja mal so viele Sachen mal ausprobieren und im Zweifel macht man sie halt nicht mehr. Also es ist nicht so, es ist viel weniger leicht, alles für immer zu zerstören, als wir oft denken. Und ich glaube, wir sollten uns alle viel mehr Sachen trauen. Und solange wir, glaube ich, alle lieb sind, ne? Also alle irgendwie dabei einfach gut uns verhalten, wie gute Menschen sich halt verhalten oder denken, wie gute Menschen denken sollten, kann man nicht wirklich was falsch machen. Also wenn ich alles in guter Absicht mache, einfach mal mache, muss ich im schlimmsten Fall nur mal Entschuldigung sagen und eine Putzpauschale extra bezahlen im Hotel. Aber das fände ich schön, wenn Leute sich mehr trauen würden und mehr ausprobieren würden. Und das, genau, ja, das würde da stehen, trau dich.
Nice. So gehen wir hier raus, wenn es für dich fein ist. In der großen Hoffnung, und hier soll Hoffnung nicht verlängertes Leiden sein, dass du definitiv irgendwann nochmal kommst und dann nochmal und dann nochmal. Ich mag das so sehr, was du sagst und wie du das sagst. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass das ganz, ganz viele da draußen hören. Aber wir haben natürlich mit dem Podcast genau dasselbe Problem wie du mit der App, dass im Zweifelsfall immer die hören, die eh schon mehrspurig denken. Und die auf ihrer Bahn unterwegs sind, leider dann häufig doch viel zu schnell ausschalten. Aber ich würde mir wünschen, dass es so viele hören und dass wir es einfach vielleicht irgendwann schaffen, eine Mitte zu bilden, in der wir uns alle treffen können, wo wir uns zumindest einig sind über die Grundprinzipien. Und dann kann jeder wieder ein bisschen in seine Richtung wandern. Aber wir müssen gar nichts. Aber es wäre so wundervoll, wenn ein Kunde, der vorher bei dir war, der dann zu mir kommt, der es bei dir nicht geschafft hat, dann nicht sagt, Gott, da war alles scheiße, sondern wir gemeinsam draufschauen und sagen, guck mal, wie schön, das ist der Grundstein und darauf bauen wir jetzt auf. Und danach gehst du zu dem nächsten Trainer und dem nächsten Trainer und dem nächsten Trainer. Und alles dazwischen war nicht super schlecht, sondern hat dich halt an den Punkt geführt, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht muss man durch einige Trainer wachsen. Vielleicht müssen wir Trainer es aber erstmal schaffen, einem anderen Trainer zuzugestehen, dass ein Kunde bei ihm wachsen darf und da drin auch scheitern darf.
Ja. Ja, total. Ja, ich hoffe, dass ganz viele Leute den Podcast hören und dass der sich weiter verbreitet. Aber da bin ich ganz guter Dinge. Er macht ja Spaß. Du hast so viele coole Leute auch hier. Also kann ich auch nur empfehlen, nochmal weitere Folgen durchzuklicken. Ich habe ja schon gesehen, wer alles da war und noch kommt. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören.
Vielen, vielen Dank, Maren, für die Zeit heute. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in deine Gedankenwelt. Werbung an der Stelle, ey, wenn ihr Bock habt, skippt mal rein in die App. Ich glaube, dass das wirklich, wirklich, wirklich gewinnbringend sein kann. Wenn es uncool ist, geht halt einfach wieder raus. Aber gebt mal den Dingen eine Chance.
Der erste Monat ist eh komplett gratis. Also wenn man das nach einem Monat doof findet, macht man einfach nichts und dann vergeht sie wieder.
Nice. Maren, dir noch einen schönen Tag und ganz, ganz viel Spaß bei allem, was folgt.
Dir auch. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.